Ja, ich habe heute ein hässliches Thema für die Predigt gewählt und es hat sich ehrlich gesagt so ein bisschen aufgedrängt. Zum einen, weil, das darf ich glaube ich schon mal spoilern, ich das Gefühl hatte, die Josef-Geschichte ist so toll, aber man kann sie unmöglich so in einer Predigt komplett abhandeln und es gibt ein paar sehr interessante Themen, wie zum Beispiel das Thema, wie besiegen wir Hass, dass wir eigentlich zu schade, wenn wir uns das nicht bei Josef nochmal genauer anschauen. Also wollen wir heute auch wieder so eine Erzählpredigt halten und ihr dürft gerne in euren Bibeln schon 1. Mose Kapitel 42 aufschlagen und ja, wir werden bis Kapitel 45 heute uns die Geschichte mal so in der Gänze anschauen. Aber ich glaube, und Malte hat das schon in der Anmoderation angedeutet, auch wenn wir ungern über Hass sprechen und ganz ehrlich, ich frage jetzt kein Handzeichen, aber ich vermute, die meisten würden sich schwer tun, jetzt ein Handzeichen zu geben und zu sagen, ja, ich habe schon mal wirklich gehasst. Also das, so sind wir doch nicht, oder? Leider hat sich das Thema Hass, wenn ich nur zum Beispiel das Wort Hass, Hate Speech mal sage, also Hassrede, hat sich gerade im Bereich der sozialen Medien wirklich gefühlt verselbstständigt. Und es ist heutzutage gang und gäbe, dass alle möglichen Leute wirklich hässliche Dinge übereinander schreiben, die zum Teil vielleicht einen wahren Kern haben, in vielen Fällen aber überhaupt nichts mehr mit der Wahrheit zu tun haben, sondern einfach nur noch versuchen, den anderen kaputt zu machen und schlecht zu reden. Und das Erschreckende ist, wir hätten das, glaube ich, nicht für möglich gehalten, dass in einer modernen, aufgeklärten, so kulturbewussten Gesellschaft, ja, die doch eigentlich jetzt seit so vielen Jahren schon Frieden und Wohlstand genießt, dass da auf einmal das Thema Hass so groß wird, dass es von unseren Bildschirmen auf die Straßen und in die Familien sich ergießt. Und mittlerweile, wenn ich jetzt nur daran denke, was in den letzten Tagen in Großbritannien an Gewalt auf der Straße passiert ist, wo Menschen im Internet Dinge verbreitet haben, wo andere dann angefangen haben, Menschen zu erstechen und zu erschießen. Und jetzt gefühlt Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten, die diese Krawalle veranstaltet haben, im Gefängnis gelandet sind, dann denkt man sich, wow, wo ist denn das hergekommen? Und die viel spannendere Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir um mit dem ganzen Hass, der in der Welt ist? Und ich glaube, dass Josef eine ganz, ganz tolle Geschichte ist, um sich mit diesem hässlichen Thema zu befassen. Weil, ihr werdet euch sicherlich erinnern, Josef ist schon sehr früh in seinem Leben mit Hass konfrontiert worden. Seine Brüder haben ihn gehasst. Am liebsten wollten sie ihn umbringen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Situation. Und dann haben sie sich doch entschieden, dass sie, anstatt ihn umzubringen, ihn einfach als Sklaven nach Ägypten verkaufen. Und ihrem Vater haben sie dann angelogen und behauptet, dass ein wildes Tier Josef getötet hat. Danach musste Josef noch mehr Hass erdulden. Die Frau seines neuen Herrn in Ägypten, wo er Sklave war, hasste ihn, weil er ihren Avancen widerstand. Wir haben darüber gesprochen. Dann schwärzt sie ihn bei ihrem Mann an und beschuldigt Josef, der völlig unschuldig ist, beschuldigt sie ihn, dass er sie missbrauchen wollte. Potiphar findet das natürlich ganz hässlich und wird sehr, sehr hässlich zu Josef, den er eigentlich ganz lieb mag und ihn mit allen möglichen Privilegien ausgestattet hatte, weil er Gottes Segen erfahren hat. Aber in diesem Moment sieht er schwarz, nicht nur rot, sondern schwarz. Und er wirft Josef ins Gefängnis. Und dort im Gefängnis trifft Josef nach einiger Zeit auf zwei Hofbeamte, die sich mit dem Pharao verscherzt haben. Und zwei verwirrende Träume träumen in einer Nacht. Und Josef hört ihnen zu und er kann tatsächlich durch Gottes Hilfe diese Träume deuten. Und es trifft auch tatsächlich ein, was diese Träume bedeutet haben. Und einer dieser Hofbeamten wird freikommen und zurückkommen an den Pharao und darf ihm wieder dienen. Und natürlich nimmt sich dieser Hofbeamte vor, an Josef zu denken und ein gutes Wort für Josef beim Pharao einzulegen. Aber wie das halt so ist im Leben, er vergisst es. Und erst Jahre später, als der Pharao selbst hässliche Träume hat und nicht weiter weiß, fällt ihm wieder ein, da war doch ein junger Mann im Gefängnis, der mir meine Träume deuten könnte. Und dann geht es ganz schnell. Josef kommt aus dem Gefängnis direkt zum Pharao. Er deutet die Träume und wird vom Pharao direkt zum wichtigsten Minister befördert, um Ägypten vor dem drohenden Hungertod zu retten. Und das gelingt Josef auch. Er macht das sehr geschickt. Und nun kommen Menschen aus aller Welt, weil der Hunger so groß ist, um bei Josef in Ägypten Getreide zu kaufen, damit sie nicht verhungern müssen. Und eines Tages kommt es, wie es kommen musste. Und das wollen wir lesen. Wir beginnen unsere Lesung heute in 1. Mose, Kapitel 42, von Vers 6. Josef hatte die Macht in Ägypten und war zuständig für den Getreideverkauf an die Leute. Als seine Brüder zu ihm kamen, warfen sie sich vor ihm nieder. Josef sah seine Brüder an und erkannte sie. Aber er verhielt sich ihnen gegenüber wie ein Fremder und fragte streng: Woher kommt ihr? Sie antworteten: Wir kommen aus Kanaan, um Getreide zu kaufen. Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Wie wird Josef auf seine hässlichen Brüder reagieren? Wird er sich rächen, nachdem er jetzt am längeren Hebel sitzt? Lasst uns lesen, Vers 9. Josef erinnerte sich an das, was er einst von seinen Brüdern geträumt hatte. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Träume. Und sagte zu ihnen: Ihr seid Spione. Ihr seid hergekommen, um die Schwachstellen des Landes auszukundschaften. Sie entgegneten: Nein, Herr, deine Knechte sind gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir sind alle Söhne desselben Mannes und ehrliche Leute. Ich weiß nicht, ob sie sich selbst geglaubt haben, als sie das gesagt haben, aber sie haben es behauptet. Deine Knechte sind keine Spione. Aber er erwiderte: Doch, ihr seid nur hergekommen, um die Schwachstellen des Landes auszukundschaften. Sie antworteten: Deine Knechte sind 12 Brüder und Söhne eines Mannes, der im Land Kanaan lebt. Der Jüngste ist beim Vater geblieben und einer lebt nicht mehr. Josef sagt zu ihnen: Es ist so, wie ich es euch gesagt habe. Ihr seid Spion. Eure Aussage soll überprüft werden. Beim Leben des Pharao, ihr dürft erst dann wieder von hier fortgehen, wenn euer jüngster Bruder hierher kommt. Schickt einen von euch los, um euren Bruder zu holen. Ihr anderen seid verhaftet. So wird überprüft, ob ihr die Wahrheit gesagt habt. Wenn nicht, beim Leben des Pharao, dann seid ihr Spione. Dann ließ er sie 3 Tage lang in Haft nehmen. Am 3. Tag sagte Josef zu ihnen: Das sollt ihr tun, wenn ihr am Leben bleiben wollt, denn ich fürchte Gott. Wenn ihr ehrliche Leute seid, dann lasst einen von euch Brüdern im Gefängnis zurück. Ihr anderen dürft gehen. Bringt das Getreide nach Hause, das ihr gegen den Hunger gekauft habt. Doch ihr müsst mit eurem jüngsten Bruder herbringen. Dann will ich euren Worten glauben und ihr müsst nicht sterben. Die Brüder gingen darauf ein. Sie sagten zueinander: Ja, das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Wir haben seine Todesangst gesehen. Als er uns um Erbarmen anflehte, haben wir uns taub gestellt. Deshalb müssen wir selbst nun diese Angst ausstehen. Und Ruben, der Älteste, entgegnete ihnen: Habe ich damals nicht zu euch gesagt, tut dem Jungen nichts an. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Jetzt werden wir für seinen Tod bestraft. Sie wussten nicht, dass Josef sie verstand, denn ein Übersetzer vermittelte zwischen ihnen. Da wandte sich Josef von ihnen ab und weinte. Dann kehrte er wieder zu den Brüdern zurück und setzte das Gespräch fort. Schließlich ließ er Simeon ergreifen und vor ihren Augen fesseln. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt: Warum tut Josef das? Auf den ersten Blick wirkt das ja wie Rache, oder? Aber dann verwirrt uns, dass er weinen muss. Wieso muss er weinen? Josef muss weinen, als er merkt, dass die Brüder Reue empfinden. Denn Josef, und das werden wir gleich noch deutlicher sehen, er will keine Rache. Er vertraut Gott und er weiß, dass Gott am Ende Gerechtigkeit schaffen will. Er will den Hass seiner Brüder besiegen. Das ist seine Mission jetzt. Und schaut, wie er das so geschickt angeht. Er konfrontiert sie mit ihrer Unehrlichkeit. Und er fragt aber dann auch nach. Er hört genau zu. Er stellt dann aber auch ihren Charakter auf die Probe. Und das ist erst die erste Probe, die er ihnen stellt. Da werden noch einige harte Proben kommen. Und er will wissen, werden sie unter Einsatz ihres Lebens zurückkommen, um Simeon zu retten? Wie geht die Geschichte weiter? Vers 25. Josef befahl, ihre Gefäße mit Getreide zu füllen und jedem sein Geld in den Sack zurückzulegen. Sie sollten auch Verpflegung für die Reise erhalten. So geschah es. Die Brüder luden das Getreide auf ihre Esel und zogen los. In der Herberge öffnete einer von ihnen seinen Sack, um seinem Esel Futter zu geben. Da sah er sein Geld oben im Getreidesack liegen. Er sagt zu seinen Brüdern, mein Geld ist wieder da, seht her. Es liegt in meinem Sack. Da blieb ihnen fast das Herz stehen. Und sie sagten zitternd zueinander, was hat Gott uns da angetan? Josef, er liebt seine Brüder. Er versorgt sie. Ja, nach außen hin ist er streng und gerecht. Aber gleichzeitig gibt er ihnen sein Geld, das ihr Geld wieder zurück. Es zeigt so viel Güte, wie die Brüder wahrscheinlich gar nicht erwarten konnten. Merkt ihr den Unterschied zwischen Josef und seinen Brüdern? Josef, er nahm auch das Unrecht, das er erfahren hat in seinem Leben, als eine Gabe Gottes hin. Und er vertraute darauf, dass Gott ihn segnen und alles zum Guten wenden würde. Die Brüder, die sehen die gute Gabe Josefs und sie erwarten eine Strafe. Sie denken, das ist das Gericht Gottes. Sie erwarten nur Böses. Und es ist ein weiter Weg, um den Groll und den Neid und den Hass dieser harten Männer zu besiegen. Zu Hause erzählen sie dann ihrem Vater alles. Und wie ihr euch denken könnt, ist Jakob nicht begeistert. Er macht ihnen Vorwürfe. Und er will auf gar keinen Fall, dass Benjamin nach Ägypten mitkommt. Und wir lesen dann weiter in Kapitel 43, Vers 1. Die Hungersnot herrschte weiter im Land. Als das Getreide verzehrt war, das sie aus Ägypten mitgebracht hatten, sagte Jakob zu seinen Söhnen, ihr müsst noch einmal dorthin gehen und Getreide für uns kaufen. Juda erwiderte, der Mann hat uns eindringlich davor gewarnt, ihm ohne Benjamin unter die Augen zu treten. Nur wenn du ihn mit uns gehen lässt, wollen wir losziehen und Getreide für dich kaufen. Wenn du ihn nicht mit uns gehen lässt, dann ziehen wir auch nicht los. Denn der Mann hat uns gesagt, ihr dürft mir nicht unter die Augen treten, wenn euer Bruder nicht dabei ist. Israel sagte, das ist der neue Name für Jakob, warum habt ihr mir das angetan und dem Mann erzählt, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie antworten, der Mann hat sich ausführlich nach uns und unserer Familie erkundigt. Er hat gefragt, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da haben wir ihm wahrheitsgemäß geantwortet. Konnten wir denn ahnen, dass er uns befehlen wird, unseren Bruder hierher zu bringen? Juda sagte zu seinem Vater Israel, lass den Jungen mit mir gehen, dann können wir aufbrechen und losziehen. Wir wollen am Leben bleiben und nicht umkommen, weder wir noch du noch unsere Kinder. Und ich bürge für ihn. Von mir persönlich sollst du ihn zurückfordern. Wenn ich ihn dir nicht zurückbringe und vor dich hinstelle, ist es für immer meine Schuld. Ja, wenn wir nicht gezögert hätten, könnten wir schon zweimal wieder zurück sein. Ihr Vater Israel sagte zu ihnen, wenn es denn sein muss, dann macht es so. Legt die besten Erzeugnisse des Landes in euer Gepäck, um dem Mann zu schenken. Etwas Honig, Pistazien, Mandeln, kostbare Harze. Nehmt den doppelten Geldbetrag mit und gebt das Geld zurück, das man euch oben in die Getreidesäcke gelegt hat. Vielleicht war es ein Versehen. So nehmt euren Bruder mit, macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Ich bete, dass der allmächtige Gott euch bei dem Mann Erbarmen finden lässt. Dann gibt er euren Bruder und Benjamin frei. Ich aber bleibe zurück wie ein Vater, der keine Kinder hat. Selbst Jakob, dieser Mann Gottes, der eine persönliche Begegnung mit dem Allmächtigen hatte. Er hat den Glauben an Gottes Güte und an Gottes gute Führung aufgegeben. Wisst ihr, er möchte niemanden zur Last fallen, niemand etwas schuldig sein. Er bezahlt alles. Er bereitet die großzügigsten Geschenke vor. Die verhungern. Aber er sagt, hier und die Pistazien und den Honig und wahrscheinlich ist er einmal in die Abstellkammer gegangen und geguckt, was im untersten Regal noch gerade so steht. Und er bittet um Erbarmen bei Gott, dass ihm seine letzte Freude im Leben nicht genommen wird. Benjamin, der Sohn seiner toten Lieblingsfrau. Und so kommen diese Männer zu Josef. Ab Vers 16 lesen wir, als Josef sah, dass Benjamin bei ihnen war, sagte er zu seinem Hausverwalter, führe die Männer ins Haus, lass ein Tier schlachten und zubereiten, denn die Männer sollen mit mir zu Mittag essen. Der Verwalter führte Josefs Anordnung aus und brachte die Männer zu dessen Haus. Die Männer fürchteten sich, weil sie in Josefs Haus gebracht wurden. Sie dachten, bestimmt ist es wegen des Geldes, das beim letzten Mal wieder in unseren Säcken war. Man bringt uns dorthin, um sich auf uns zu stürzen und über uns herzufallen. Dann wird man uns zu Sklaven machen und uns die Esel wegnehmen. Wenn ich das mal ganz kurz anmerken darf. Wo kommt diese Paranoia her? Projizieren Sie vielleicht das, was in Ihrem Herzen ist, auf alles und jeden, der Ihnen begegnet, inklusive Gott. Vers 19. Noch am Hauseingang sagten sie zu Josefs Hausverwalter, bitte Herr, wir sind schon einmal hier gewesen, um Getreide zu kaufen. Unterwegs kamen wir zu einer Herberge und öffneten unsere Getreidesäcke. Da sahen wir, dass der volle Geldbetrag bei jedem von uns oben im Sack lag. Dieses Geld bringen wir nun wieder zurück. Außerdem haben wir noch Geld mitgebracht, um ein neues Getreide zu kaufen. Wir wissen nicht, wer das Geld in unsere Säcke gelegt hat. Der Mann erwiderte, Friede sei mit euch. Habt keine Angst. Euer Gott, der Gott eures Vaters, hat euch einen Schatz in die Säcke gelegt. Euer Geld ist bei mir angekommen. Dann führt er, der Mann, Simeon zu ihnen hinaus. Anschließend brachte er sie in Josefs Haus. Er gab ihnen Wasser, damit sie ihre Füße waschen konnten und Futter für ihren Esel. Die Brüder packten die Geschenke aus und warteten darauf, dass Josef zur Mittagszeit kam, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als Josef nach Hause kam, überreichten sie ihm die mitgebrachten Geschenke und warfen sich vor ihm nieder. Er fragte sie, geht es euch gut und geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr erzählt habt, lebt er noch? Sie antworteten, deinem Knecht, unserem Vater, geht es gut, er lebt noch. Sie beugten sich und warfen sich nieder. Und als er sie anschaute, sah er seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter. Er fragte, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt? Er wandte sich an Benjamin und sagte zu ihm, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Dann stürzte Josef hinaus. Der Anblick seines Bruders hatte ihn so aufgewühlt, dass er den Tränen nahe war. Er ging in sein Zimmer, um zu weinen. Nachdem er sich das Gesicht gewaschen hatte, kam er zurück, nahm sich zusammen und sagte, bringt das Essen. Dann brachte das Essen jeweils getrennt für Josef, für seine Brüder und für die anderen Ägypter. Denn die Ägypter essen nicht mit Hebräern zusammen, weil sie meinen, dadurch unrein zu werden. Die Brüder waren in der Reihenfolge ihres Alters vor Josef gesetzt worden. Vom Erstgeborenen bis zum Jüngsten. Erstaunt sahen sich die Brüder an. Josef ließ ihnen etwas von den Speisen bringen, die vor ihm standen. Aber Benjamin bekam 5-mal mehr als die anderen. Sie tranken so lange, bis Josef und sie betrunken waren. Wie werden die Brüder darauf reagieren? Werden sie wieder in ihre alten Muster verfallen? Oder schaffen sie es, ihren Hass zu überwinden? Josef erwidert hier das Böse mit Gutem. Und er kann es kaum aushalten. Aber er stellt seine Brüder immer weiter auf eine harte Probe. Er bevorzugt den Benjamin, wie damals sein Vater ihn bevorzugt hatte. Er stellt ihnen ganz bewusst noch eine Falle. Kapitel 44, da lesen wir davon. Josef befahl seinem Hausverwalter: Füllt die Säcke der Männer mit Getreide und gib ihnen so viel, wie sie tragen können. Dann leg jedem das Geld wieder oben in den Sack. Doch leg in den Sack des Jüngsten meinen silbernen Becher zu dem Geld für das Getreide. Und der Verwalter tat, was Josef befohlen hatte. Im Morgengrauen ließ man die Männer mit ihren Eseln nach Hause ziehen. Kaum hatten sie die Stadt verlassen, sagte Josef zu seinem Verwalter: Auf, jag den Männern hinterher. Wenn du sie eingeholt hast, sag ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist nicht der silberne Becher bei euch, aus dem mein Herr trinkt und womit er weissagt? Was ihr getan habt, war böse. Schaut mal, was passiert jetzt. Als der Verwalter sie eingeholt hatte, stellt er sie mit diesen Worten zur Rede. Und sie erwiderten: Warum redet unser Herr so mit uns? Es liegt deinen Knechten fern, so etwas zu tun. Wir haben uns aus Kanaan sogar das Geld zurückgebracht, das wir oben in unseren Getreidesäcken gefunden haben. Warum sollten wir das Silber und Gold aus dem Haus deines Herrn stehlen? Derjenige von den Knechten soll sterben, bei dem der Becher gefunden wird. Wir anderen werden deine Sklaven sein. Der Verwalter sagt: Es soll so sein, wie ihr gesagt habt, doch es soll nur der mein Sklave sein, bei dem der Becher gefunden wird. Ihr anderen seid frei. Schnell stellt jeder seinen Sack auf den Boden und öffnet ihn. Der Verwalter durchsucht die Säcke der Reihe nach, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Der Becher fand sich im Sack von Benjamin. Da zerrissen sie ihre Kleider, beluden ihre Esel und kehrten in die Stadt zurück. Als Juda und seine Brüder zu Josefs Haus kamen, war dieser noch da. Sie warfen sich vor ihm zu Boden. Was muss im Herzen von Josef los gewesen sein, als er seine Brüder alle wieder vor sich stehen sieht? Ich denke, er hat innerlich gejubelt, weil er gemerkt hat, da ist etwas passiert. Das sind nicht mehr die gleichen Brüder, die ihn damals für ein paar Silberstücke verkauft haben. Sie sind alle gekommen. Aber es gibt noch eine harte Nuss zu knacken. Juda. Und wir lesen darüber ab Vers 15 in Kapitel 44. Josef sagte zu ihnen: Was habt ihr da getan? Wusstet ihr denn nicht, dass so jemand wie ich weissagen kann? Juda antwortete: Was sollen wir unserem Herrn sagen? Was sollen wir vorbringen? Wie können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte herausgefunden. Das ist scheinbar eine neue Erkenntnis für Juda. Ja, Herr, wir sind nun deine Sklaven, sowohl wir als auch der, bei dem der Becher gefunden wurde. Josef entgegnete: Es liegt mir fern, so zu handeln. Nur derjenige soll mein Sklave sein, bei dem der Becher gefunden wurde. Das ist übrigens die richtige Anwendung von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? Also, dass die Strafe nicht über das Vergehen hinausgeht, dass es in einem guten Verhältnis ist. Manche verstehen das ja falsch. Also Josef, nee, der es verbrochen hat, der soll bestraft werden. Ihr anderen sollt in Frieden zu eurem Vater gehen. Da trat Juda an ihn heran und sagte: Bitte, mein Herr, erlaube deinem Knecht, das Wort an dich zu richten. Sei deswegen nicht zornig auf mich, obwohl du so mächtig bist wie der Pharao. Mein Herr hat seine Knechte gefragt: Habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Wir haben meinem Herrn geantwortet: Wir haben noch einen alten Vater und einen jüngeren Bruder, der ihm im Alter geboren wurde. Dessen Bruder ist tot und von den Kindern seiner Mutter lebt nur noch er. Deswegen liebt sein Vater ihn sehr. Du aber hast zu deinen Knechten gesagt: Bring ihn zu mir, ich will ihn mit eigenen Augen sehen. Da haben wir meinem Herrn geantwortet: Der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Unser Vater würde sterben, wenn ihn der Junge verlässt. Doch du hast zu deinen Knechten gesagt: Wenn euer jüngster Bruder nicht mitkommt, dürft ihr mir nicht unter die Augen treten. Als wir zu deinem Knecht, unserem Vater, zurückkamen, haben wir ihm die Worte meines Herrn ausgerichtet. Also ich weiß nicht, wo Juda diese ganzen Höflichkeitspartikel gelernt hat, aber es funktioniert. Ist ein bisschen anstrengend zum Lesen, aber es funktioniert. Als unser Vater uns jetzt bat, noch einmal loszuziehen und Getreide zu kaufen, entgegneten wir ihm: Wir können nicht gehen, Nur wenn unser jüngster Bruder mitkommt, wollen wir losziehen. Denn ohne unseren jüngsten Bruder können wir dem Mann nicht unter die Augen treten. Da sagte sein Knecht, unser Vater, zu uns: Ihr wisst doch, dass mir seine Mutter nur zwei Söhne geboren hat. Einer davon hat mich verlassen. Ich denke, dass er von einem wilden Tier zerfleischt worden ist. Übrigens, da erfährt Josef zum ersten Mal von der Lüge, die die Brüder ihm erzählt, also dem Vater erzählt haben. So, bis heute habe ich ihn nicht wiedergesehen. Jetzt wollt ihr mir auch noch diesem wegnehmen. Wenn ihm ein Unglück zustößt, bringt ihr mich, alten Mann, vor Kummer ins Totenreich. Daher kann ich nicht ohne den Jungen, hier spricht Judah, ne, zu deinem Knecht, unserem Vater, zurückgehen. Sein Herz hängt doch so sehr an ihm. Wenn er sehen müsste, dass der Junge nicht bei uns ist, würde er sterben. Dann würden wir deinen Knecht, unseren alten Vater, vor Kummer ins Totenreich bringen. Ich, dein Knecht, habe bei meinem Vater für den Jungen gebürgt. Ich habe gesagt, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, bin ich für immer an meinem Vater schuldig geworden. Judah, der Leitwolf unter seinen Brüdern. Er bereut. Er bittet um Gnade. Judah, der Josef erst ermorden wollte und dann verkauft hat. Ganz spannende Geschichte. Aber ist er wirklich bereit, sein eigenes Leben einzusetzen? Oder bettelt er einfach nur um Gnade und Milde von Josef, der sein Auge zudrückt und sie einfach doch ziehen lässt? Vers 33. Darum lass doch bitte mich, deinen Knecht, anstelle des Jungen hierbleiben. Ich werde meinem Herrn als Sklave dienen. Aber der Junge soll mit seinen Brüdern heimkehren. Wie könnte ich ohne den Jungen zu meinem Vater gehen? Ich will das Elend nicht mit ansehen müssen, das meinem Vater überkommen würde. Und jetzt Kapitel 45. Josef konnte sich nicht mehr beherrschen und rief vor allen, die um ihn herum standen: Geht alle hinaus, weg von hier! Als kein Ägypter mehr dabei war, gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch im Hof des Pharao erfuhr man davon. Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder waren nicht fähig, ihm zu antworten. Fassungslos standen sie vor ihm. Josef sagte zu ihnen: Kommt doch näher. Da kamen sie zu ihm. Er wiederholte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Seid nicht betrübt und macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott hat mich euch vorausgeschickt, um vielen Menschen das Leben zu retten. Seit 2 Jahren herrscht nun Hunger im Land. Noch weitere 5 Jahre wird man weder pflügen noch ernten. Gott hat mich euch vorausgeschickt, damit ihr im Land überleben könnt. Er will an euch eine große Rettungstat vollbringen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mich zum Berater des Pharao gemacht, zu dessen Stellvertreter, ja zum Herrscher über ganz Ägypten. Beeilt euch, geht zu meinem Vater und sagt ihm: So spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Komm her zu mir, zögere nicht. Du sollst dich im Gebiet von Goschen niederlassen, dann wirst du in meiner Nähe sein. Bring deine Kinder und Enkel mit, deine Schafe, Ziegen, Rinder, ja alles, was dir gehört. Ich werde dort für dich sorgen, denn die Hungersnot wird noch 5 Jahre dauern. Du sollst nicht verarmen, weder du noch deine Familie noch alle, die zu dir gehören. Schaut her. Mit eigenen Augen könnt ihr es sehen. Auch du, mein Bruder Benjamin, ich bin es wirklich, der zu euch redet. Erzählt meinem Vater von meinem Ansehen in Ägypten und berichtet ihm alles, was ihr gesehen habt. Beeilt euch und bringt meinen Vater hierher. Dann fiel Josef seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und auch Benjamin weinte. Unter Tränen küsste Josef auch die anderen Brüder. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Wisst ihr, Gott, er rettet nicht nur durch das Leid Josefs seine Familie und das Volk der Ägypter. Gott, er besiegt durch Josef auch den Teufelskreis von Hass und Missgunst in dieser Familie. Vielleicht sagst du, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Wisst ihr, das glaubten die Brüder von Josef auch. Zeitlebens blieb immer ein Rest Zweifel. Woher ich das weiß? Als der Vater Jakob, nachdem sie schon Jahre und Jahrzehnte sicher in Ägypten gelebt haben und dann Jakob stirbt, kommen die Brüder wieder, in 1. Mose 50, könnt ihr das nachlesen, kommen die Brüder wieder zu Josef und erfinden wieder Geschichten, was der Vater wohl gesagt hat, und bitten um Vergebung, weil sie befürchten, dass Josef sie nur wegen dem Vater geschont hat und sie nicht glauben können, dass er ihn wirklich vergeben hat. Und da erst viele, viele Jahre später begreifen sie, dass Josef wirklich nicht ihr Böses will, sondern das Beste für sie. Und so wird er zum Beispiel dafür, wie wir Hass besiegen können. Und die kurze Antwort auf die Frage, wie besiegen wir Hass, ist mit Liebe. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch euch diese Frage gestellt, was ist überhaupt Hass? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Ist ja auch ein sehr großes Wort. Ich glaube, die Antwort liegt wirklich darin, dass wir sagen, alles, was nicht Liebe ist, ist Hass. Nelson Mandela entschied sich, nachdem er fast 30 Jahre lang aufgrund seiner Hautfarbe und Rasse im Gefängnis gewesen ist, nach über 300 Jahren Rassismus in Südafrika und Rassentrennung, Nelson Mandela entschied sich gegen Vergeltung, gegen Rache und gegen den Hass, als er zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt wurde. Vielleicht hat der ein oder andere diese Zeit noch in Erinnerung. Der wurde gefragt, wie er das gemacht hat. In zwei Aussagen möchte ich euch vorlesen. Er sagte, niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Denn Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil. Tatsächlich wissen wir aus der Bibel, dass Gott uns Menschen liebt und zur Liebe zu Gott und zueinander geschaffen hat. Und er sagt dann, Hass kann nur durch Liebe überwunden werden. Und ich möchte hier eins klarstellen. Es geht nicht nur um ein Gefühl der Liebe, sondern es geht um eine Liebe, die die wahren Bedürfnisse des anderen erforscht und in der Tat zu stillen sucht. Wahre Liebe ist kein Gefühl. Wahre Liebe zeigt sich in der Tat. Dann kommen natürlich auch die Gefühle, wie wir es bei Josef gesehen haben. Liebe, die den Hass besiegt, zeigt aufrichtiges Interesse, fragt nach, hört zu, versucht zu verstehen. Liebe, die den Hass besiegt, überrascht den anderen mit Güte, mit Wohlwollen und Freundlichkeit. Sie vergilt Böses mit Gutem. Sie ist bereit, Leid zu ertragen, statt Leid zu erzeugen. Sie will sich nicht rächen, sondern vertraut auf Gott, dass er früher oder später Gerechtigkeit schaffen wird. Sie segnet, die sie beleidigen, und bittet für die, die sie verfolgen. Sie hält die andere Wange hin, wie Jesus uns gelehrt hat. Sie geht die zweite Meile mit und gibt auch das letzte Hemd. Der Apostel Paulus hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, etwas über die Liebe gesagt. Und ich glaube, das ist nicht nur für Eheleute wichtig. Es ist auch für jede Situation wichtig. 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie. Die Liebe eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Liebe, die den Hass besiegt, ist nicht naiv, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick so klingen kann. Sie nimmt sich selbst zurück, um dem anderen zu helfen, aus seinem Teufelskreis des Hasses auszusteigen. Ja, sie will das Beste und sie ist bereit, den steinigen, den steilen, den schwierigen Weg zu gehen, um Hass, Bitterkeit und Neid in unseren Herzen zu überwinden. Ja, das bedeutet manchmal auch den anderen, so wie Josef es getan hat, auf eine harte Probe zu stellen. Es ist ein weiter Weg von wie du mir, so ich dir. Oder der andere hat aber angefangen. Wir haben gerade Ferien, ich höre das jeden Tag. Es ist ein weiter Weg von diesem Hauen und Stechen zu Liebe, die den Hass besiegt. Und wisst ihr, ganz ehrlich, Gott weiß, alleine werden wir das niemals schaffen. Alleine hat auch Josef das nicht geschafft. Deshalb hilft Gott Josef. Und er sendet ihn seinen Brüdern voraus, damit Josef dann seinen Brüdern helfen kann und viele gerettet werden. Die schlechte Nachricht ist, wir alle sind in der einen oder anderen Form in dieser Hassspirale gefangen. Und wir können uns selbst nicht davon retten. Wir erfahren Benachteiligung, wir erfahren vielleicht Unrecht, wir begegnen vielleicht sogar blankem Hass. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft haben wir zurückgehasst, gebissen und gekratzt oder Widerworte gegeben? Manchmal offen und direkt, manchmal vielleicht passiv-aggressiv hintenrum. Wir alle haben uns schuldig gemacht. Vor anderen und vor Gott. Vor Gott, unserem Schöpfer, der uns zur Liebe geschaffen hat und nicht zum Hass. Aber die gute Botschaft ist, der Apostel Paulus hat das so schön in Römer 5, Vers 8 zusammengefasst. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Christus ist nicht erst für dich gestorben, als er wusste, dass du es besser kannst und besser machen wirst, sondern als wir noch Sünder waren, als wir noch nicht einmal eingestehen konnten oder wollten, dass wir ein Problem haben. Gott sandte seinen Sohn Jesus, um uns aus der Hassspirale der Sünde zu retten. Und die entscheidende Frage für dich und für mich ist, traue ich das Gott zu? Oder versuche ich immer noch, es irgendwie selbst zu schaffen? Nur wenn wir Gottes bedingungslose Liebe und Vergebung annehmen, können wir bedingungslos lieben und vergeben und aussteigen aus dieser Hassspirale der Vergeltung und Verbitterung. Und wenn du merkst, dass Hass in dir hochkommt, dann erinnere dich daran, wie sehr du von Gott geliebt bist. Lass die Gedanken an Rache los und bitte Gott um Kraft und Weisheit, Böses mit Gutem zu vergelten und so den Hass zu besiegen. Und wenn dir Menschen begegnen mit ihrem Hass, dann denk daran, wie Josef und Jesus uns mit gutem Beispiel vorangegangen sind, um den Hass zu überwinden mit Liebe. Versuch zu verstehen, bevor du gleich einen zurückgibst und reagierst. Ja, nicht alles, was die Leute direkt einem ins Gesicht sagen, ist wirklich das, was die wahre Ursache für ihren Hass und Groll und Neid und Bitterkeit ist. Häufig wissen sie selbst nicht, warum sie so hässlich sind. Versuche es zu verstehen. Und dann überrasche den anderen mit Taten der Güte, mit Liebe. Gib den anderen immer wieder die Chance, aus dieser Hassspirale auszusteigen und Vergebung, Frieden und Freude zu finden. Und ja, ich weiß aus persönlicher, schmerzhafter Erfahrung, das ist leichter gesagt als getan. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Amen. Ich möchte noch für uns beten. Lass uns aufstehen dazu. Herr, du kennst unsere Sünde, du kennst unsere Selbstsüchtigkeit, du kennst auch unseren Groll, unseren Neid, unseren Hass. Du weißt, wo wo wir schuldig geworden sind, vor dir, vor anderen Menschen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir wirklich von Herzen unseren Blick auf dich, auf Christus, den Gekreuzigten, richten können, der unschuldig litt und starb, der sein Leben gegeben hat, damit wir nicht mehr hassen müssen, sondern Liebe erfahren dürfen, bedingungslose Liebe. Jesus, hilf uns, diese deine Liebe anzunehmen. Denn ohne deine Liebe werden wir es nicht schaffen, Böses mit Gutem zu vergelten, auszusteigen aus dem Hass und mit Liebe zu reagieren. Herr, unsere Welt braucht so viel Heilung, weil so viel Hass und Missgunst im Umlauf ist. Und ja, wir sind auch Teil des Problems. Hilf uns, Herr, hilf uns, nicht nur gute Worte zu sprechen und gute Gedanken zu denken, sondern wirklich zur Tat zu schreiten, im Kleinen, da, wo uns Menschen vielleicht querkommen, uns Menschen begegnen, die anders sind als wir, die vielleicht komische Dinge tun oder sagen, dass wir versuchen, sie zu verstehen, dass wir vor allen Dingen Wege suchen, ihre wahren Bedürfnisse zu stillen und ihnen mit ihnen deine Liebe zu teilen, Herr Jesus. Du machst das möglich, was uns unmöglich scheint. Und hilf uns, auch in der kommenden Woche, Hass zu besiegen. Amen.